Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Ja. Seid ihr alle bereit? Gut angeschnallt? Ein Nachruf von Mose. Das ist der Titel über meiner Predigt: Gib immer dein Bestes. Und dazu habe ich einige Punkte. Der erste Punkt ist: Bleib so nahe wie möglich bei Gott oder bei Christus. Mose sagt: Kein Gott gleicht dem Gott, der Israel liebt. Majestätisch fährt er am Himmel dahin und kommt mit den Wolken euch zu Hilfe. Liebe Gemeinde, Mose wusste ganz genau, dass die Zukunft des Volkes Israel davon abhing, ob es ganz nahe am Herzen Gottes blieb. Und diese Nähe zu Gott ist alles entscheidend für Mose, für das Volk Israel, aber auch für dich und für mich. Die Nähe zu Gott. Mose will also das Volk und uns ermutigen, so nah wie möglich an Gott dran zu sein. Ich möchte so nah wie irgend nur möglich und nicht nur ein bisschen, sondern mit Haut und Haar, mit Herz und Hirn, mit meinem ganzen Sein. Ich möchte ihm mit ungeteiltem Herzen nachfolgen, was mir nicht immer gelingt. Wir Menschen zu allen Zeiten sollen mit aller Kraft bemüht sein, dicht dran, rundherum und ganz in der Nähe zu Gott zu sein, und zwar immer. Das ist es, was Mose sich mehr als alles andere wünscht. Und wir können das heute im 21. Jahrhundert ganz praktisch umsetzen, zum Beispiel indem wir die Bibel lesen, regelmäßig, immer wieder. Ein paar Sätze, ein paar Kapitel, ein ganzes Buch, immer wieder. Wir können aber auch im Gebet ringen, zu Gott ringen, ihn darum bitten für irgendetwas. Und wir können Gott suchen und ihn, wenn es sein muss, auch bestürmen. Und wenn du das tust, könnte dir das dann passieren, dass du wie Jakob nach seiner Ringeinlage nicht da auf dem Brünig, sondern am Fluss Jabok hat er gerungen mit Gott, und am Schluss konnte er nur noch davon humpeln. Aber Jakob hat nicht losgelassen und hat gesagt: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Die jüdische Tradition hat dafür ein wunderschönes Sprichwort zu diesem Thema. Nämlich: Mögest du bedeckt sein vom Staub deines Rabbis. Ja, liebe Gemeinde, zur Zeit von Jesus gab es viele Rabbis, diese großartigen Lehrer mit ihrem Joch. Und wenn ein Rabbi einer zu sich nahm, dann konnte man sein Joch auf sich nehmen. Und dieses Joch bedeutete nicht nur, dass man seine Auslegung der Bibel übernahm, sondern das Joch bedeutete auch, dass man so wie der Rabbi werden wollte. Es bedeutete, alles nachzumachen, was er tat. Es war nicht nur das zu lernen oder zu lehren, was er gelehrt hatte, Man trug Kleidung, die er auch trug. Und wenn er Linkshänder war, lernte man auch links zu schreiben. Man hatte also ganz genau das gemacht, was er machte, so nahm man sein Joch auf sich. Und wenn dann die Ausbildung fertig war, das sogenannte Beit Midrasch, dann unterzog der Rabbi seine Schüler, das waren ja meist junge Männer, einem Test, in dem er ihnen Fragen stellte. Und wie man dann einem Rabbi antwortete, war noch eine ganz andere Frage, weil es ja diese ganz verschiedenen Lehrmeinungen gab. Es war ein sehr schwieriger Prozess. Und danach, nach diesem Prozess, nach dieser Befragung, lehnte sich der Rabbi zurück und überlegte, ob der junge Mann gut genug war, sein Joch auf sich zu nehmen oder eben nicht. Und glaubt mir, meistens war es eben nicht. Und wenn er dann doch genug war, und nachdem nur die Besten der Besten der Besten ausgewählt wurden, um zu den wenigen Auserwählten zu gehören, die dem Rabbi folgen durften, dann würde der Rabbi dem jungen Mann die Hände auflegen und einen Segen sprechen. Und dann würde er einen ganz bekannten Satz sagen. Es war ein Satz, den jeder kannte. Und ich glaube auch, du kennst diesen Satz auch. Ein kraftvoller Satz, ein Satz, der im tiefsten Inneren berührte, weil er aussagte, du bist der Beste der Besten der Besten und ich glaube, du kannst so werden wie ich. Und dieser Satz war, Amen. Folge mir nach. Im Griechischen stehen da nur zwei Worte. Folge mir nach. Weißt du, es war sehr unwahrscheinlich, diese Worte zu hören. Absolut unwahrscheinlich. Und wenn ein Rabbi sagte, folge mir nach, dann glaubt und weiß man, dass der Rabbi glaubt und weiß, dass man gut genug ist, so wie er zu werden. Der junge Mann würde dann zu seinem Vater gehen und sagen, du Vater, dieser Rabbi, dieser große Rabbi, ruft mich, ihm zu folgen. Er hat mich als seinen Jünger angenommen, als einen seiner Schüler. Er glaubt, ich bin gut genug, sein Joch auf mich zu nehmen, so und so zu werden, wie er ist. Und dann würde der Vater ein Gebet für ihn sprechen und er würde beten, mögest du mit dem Staub deines Rabbis bedeckt werden. Das bedeutete, dass der junge Mann ab diesem Moment mit dem Rabbi gehen würde. Auf der Reise würde dieser Staub aufwirbeln, also der Rabbi vom Rabbi, oder? Und da seine Schüler, seine Jünger ja hinter ihm gingen, würde der Staub seine Füße überall auf ihnen sein, auf ihrer Kleidung, ihren Hosen, einfach überall. Der Vater sagte, mögest du mit dem Staub deines Rabbis bedeckt werden. Das war eine unglaubliche Ehre. Aber die meisten Jungs, die bekamen diese Ehre nicht. Meistens geht man durch diesen ganzen Prozess, ein langer Prozess. Man muss sich das einmal vorstellen. Man lernte fast das ganze Alte Testament auswendig. Man diskutierte, studierte, lernte und kämpfte. Und dann ging man zu diesem bekannten Rabbi, zu diesem Mann, dessen Abbild man werden wollte und dem man folgen wollte, dem man sein Leben widmen wollte, sozusagen eine exakte Kopie. Also man ging zu diesem Mann und dieser begann, einem Fragen zu stellen. Und er machte einem vollkommen fertig. Und wenn man es dann hinter sich hatte, würde er den Kopf schütteln und sagen, geh und übe dein Handwerk aus. Das ist ja schon schlimm, oder? Geh du zurück zu deinem Beruf, kann dich nicht brauchen. Und damit sagte er nichts anderes, du bist abgelehnt. Man war nicht gut genug. 99% der Fälle war es das, was jeder Junge aus der jüdischen Gemeinschaft zu hören bekam. Geh, übe dein Handwerk aus. Ich lehne dich ab. Du bist nicht gut genug, um mir nachzufolgen. Du kannst mein Joch nicht auf dich nehmen. Du bist nicht klug genug. Du bist nicht begabt genug. Du siehst nicht gut genug aus. Du bist nicht stark genug oder nicht gesund genug. Ich lehne dich ab. Punkt. Keine Diskussion. Aber jetzt, liebe Freunde, ich kenne einen Rabbi, der ist bekannt dafür, Wunder zu wirken. Und manche sagen, er sei ein Prophet. Und dieser Rabbi, der kommt auf ein paar Männer zu. Die meisten waren einfache Leute, hält ungefähr so seine Hand über sie, blickt ihnen tief in die Augen und er sagt, folge mir nach. Weißt du, was diese Männer in diesen Worten hörten? Was diese Jugendlichen oder jungen Männer anfangs 20 darin hören? Dieser Rabbi sagt und glaubt, ich bin gut genug. Dieser Rabbi sieht etwas in mir, was andere nicht sehen. Und ihr wisst, von wem ich hier rede, oder? Jesus Christus. Dieser bekannte jüdische Rabbi war in vielerlei Hinsicht total anders als die anderen Rabbis seiner Zeit. Zu den meisten Rabbis musste man hingehen, um akzeptiert zu werden. Aber Jesus macht es genau umgekehrt. Er geht dorthin, wo die Menschen waren, zu ihren Booten, auf ihre Felder, in ihre Werkstätten, in ihre Läden. Er ging zu ihnen und sagt, folge mir nach. Ich denke, du bist gut genug. Nimm mein Joch auf mich. Lerne von mir. Folge mir nach. Du kannst so werden, wie ich bin. Du kannst auf dem Wasser gehen. Petrus hat es gemacht. Hat dann ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. Du kannst Kranke heilen. Habt ihr es gehört? Du kannst Kranke heilen. Du kannst die Welt verändern, du kannst Berge versetzen, du kannst so sein wie ich. Bleib so nah hinter mir, dass du von meinem aufgewirbelten Sand bedeckt wirst. So nah, dass du jede kleinste Handlung und jedes Wort von mir hautnah mitbekommst. So nah, dass du von mir lernen kannst zu leben und zu lieben, und das bis am Ende deines Lebens. Sei verstaubt von Jesus. Ein weiterer Gedanke. Vertraue Gott. Er, der ewige Gott, breitet seine Arme aus, um euch zu tragen und zu schützen. Mose wusste ganz genau, worauf es außer der Nähe zu Gott ankam, nämlich auf ein unerschütterliches Vertrauen zu Gott. Und deshalb malte er den Hebräern zum Schluss nochmals das Bild des starken und ewigen Gottes vor Augen. Dieser Gott war vertrauenswürdiger als irgendjemand sonst. Dieser Gott hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Dieser Gott konnte seine Hände jederzeit schützend über seine geliebten Menschen halten. Und glaub mir, Gott forderte nie etwas von Mose, das er nicht zuvor in ihn hineingesteckt hatte. Und genauso wird Gott dich nie um etwas bitten, was er nicht zuerst in dich hineingelegt hat. Und wenn du ihm vertraust und dann auch einen Glaubensschritt wagst, ja, das musst du schon, dann wirst du Gaben und Talente in und an dir entdecken, von denen du keine Ahnung hattest, dass sie in dir vor sich hindösen und sich langweilen. Gott wird dich nie zu etwas herausfordern, das du zu erfüllen, das dir, du meinst es, ich kann es nicht. Aber er kann es. Und schließlich kannst du jederzeit auf seinen kräftigen Arm zählen. Und dieser Arm gewinnt jedes Armdrücken. Gib dein Bestes für Gott. Er hat eure Feinde besiegt und euch befohlen, sie zu vernichten. Die Feinde müssen nicht Menschen sein. Das können Kräfte sein, der Feind Gottes sein. Obwohl Gott große Wunder getan hatte und die Hebräer unter Josua schließlich im Lande Kanaan angekommen waren, gab es die Gefahr, dass sich die Israeliten einfach zurücklehnten und dachten, Gott hat alles im Griff, er wird es richten und seinen mächtigen Arm schwingen, wir nehmen es easy. Mann, wir nehmen es easy. Dazu ein Beispiel. Ein junger Mann, also eine wahre Geschichte, entwickelte sich zu einem talentierten Künstler. Von all seinen bisherigen Gemälden war er auf sein jüngstes Meisterwerk am stolzesten. Er hatte gerade ein Bild vom letzten Abendmahl fertiggestellt. Und mit freudiger Erwartung brannte er darauf, dieses Bild seinem Freund zu zeigen und dessen Meinung zu hören. Wie findest du dieses Bild da? Und sein Freund war kein geringer als der Schriftsteller Leo Tolstoi. Das ist dieser ältere Herr da. Der hatte verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem Krieg und Frieden, diesen dicken Wälzer. Also dieser junge Maler wollte diesem berühmten Schriftsteller sein Werk präsentieren. Er enthüllte seine Darstellung des letzten Abendmahls. Mit angehaltenem Atem suchte er nach einer Reaktion im Gesicht seines Freundes. Ja, was denkst du jetzt? Und Tolstoi betrachtete das Bild schweigend. Er musste jedes Detail, während der Künstler ungeduldig daneben stand. Und das Schweigen wurde schließlich gebrochen, als Tolstoi langsam auf die zentrale Figur deutete. Du liebst ihn nicht wirklich. Du liebst ihn nicht wirklich. Und der junge Mann war verwirrt. Warum? Sagte er, das ist doch Jesus Christus. Ich weiß, antwortete Tolstoi. Aber wenn du ihn mehr lieben würdest, hättest du ihn besser gemalt. Ja, liebe Gemeinde, wie ein Bild mehr als 1000 Worte spricht, so gilt auch das Taten lauter sprechen als viele Worte. Und das haben effektive Christen begriffen. Viele von uns sind keine begnadeten Künstler, ich überhaupt nicht. Ich habe zwei begabte Brüder, die sehr gut zeichnen können, ich überhaupt nicht. Aber man kann doch sagen, wir alle sind begabte Diener. Begabte Diener. Wir können in unserer Fähigkeit wachsen, Gott zu ehren und uns gegenseitig aufzubauen, zu ermutigen. Ja, könnte es sein, dass irgendjemand auf die zentrale Person in unserem Leben schaut, nämlich Jesus Christus, und dann sagt, wenn du ihn mehr lieben würdest, würdest du ihm dankbarer dienen. Was sagen deine Taten über deine Liebe zu Gott? Er möchte unser Bestes. Er möchte unser Herz. Er möchte deine Talente. Er möchte dein ganzes Leben. Gib immer dein Bestes. Mehr kannst du nicht und weniger darfst du nicht tun. Ein nächster Gedanke. Sei glücklich mit Gott. So schön gesagt, oder? Sei glücklich mit Gott. Ihr Israeliten, lebt in Ruhe und Sicherheit. Niemand stört euren Frieden. Ihr Nachkommen Jakobs, Regen fällt vom Himmel auf euer Land. Und überall wachsen Getreide und Wein. Glücklich seid ihr Israeliten. Ja, liebe Freunde, wenn du das Gefühl nicht los wirst, dass du nicht gerade einen Stammplatz auf der Sonnenseite des Lebens gebucht hast, schenke ich dir diese kleine Geschichte. Eine wahre Geschichte. Alles war heute. Ein reicher Farmer, der beschäftigte einen Angestellten, der Christ war. Und der Farmer, der schob alles, was mit Gott und dem Glauben zusammenhing, überall überlegen beiseite. Der Angestellte, der trug aber sein Herz auch auf der Zunge. Und er sprach mit seinem Boss auch über persönliche Glaubenszweifel und Schwierigkeiten. Ja, das gab es in seinem Leben. Das gibt es in unserem Leben, Schwierigkeiten. Aber der Farmer gab nur schroff zur Antwort, ja, solche Dinge kenne ich nicht. Das hängt alles mit deinem Aberglauben zusammen. Und eines Tages waren sie unterwegs zur Entenjagd. Der Farmer schoss mit seiner Schrotflinte in einen Schwarm Enten. Die Getroffenen fielen auf die Wasseroberfläche des Sees. Einige der angeschossenen Enten versuchten, sich ins schützende Uferschilf zu retten. Der Angestellte sammelte die toten Tiere auf, doch da brüllte ihm sein Chef zu: Dumpfbacke, versuch doch die angeschossenen Enten einzufangen. Die Toten haben wir sowieso. Hat er recht? Auf dem Rückweg schmunzelte der Angestellte vor sich hin. Der Farmer sah es und fragte, was es dann da zu grinsen gäbe. Dann antwortete dieser ihm: Nun weiß ich, warum du keine Glaubenszweifel und Schwierigkeiten kennst. Die Toten hat der Teufel sowieso, aber hinter den Angeschossenen ist er her. Was will ich damit sagen? Wenn dich in deinem Leben Schwierigkeiten immer wieder besuchen, dann zeigt das nur, dass du Gott dicht auf den Fersen bist und du Land in deinem Leben einnimmst. Vergiss nicht, die kleinen Erfolge zu feiern. Schließlich haben wir die Sinne, um Gottes Schöpfung zu genießen. Ja, das dürfen wir. Und zum Schluss, sei ein Segen für andere. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ein bekanntes Wort. Josua und Mose hatten dasselbe Motto. Sie stellten sich und ihre Familie vor Gott hin und sagten: Hier sind wir, Majestät, stets zu Diensten. Sie hatten sich entschieden, ein Leben ohne Bequemlichkeit und unnötigen Luxus zu leben. Sie lebten das Abenteuer mit der ganzen Familie für und mit Gott, das Abenteuer der Diener Gottes. Und dazu hat mich folgende Begebenheit förmlich wachgerüttelt und mir eine völlig neue Sicht geschenkt. Diese Dame da, die Queen Victoria, sie ist übrigens die Ur-Urgroßmutter von Queen Elizabeth. Sie hatte 9 Kinder und über 40 Enkelkinder. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Die hat ihre Kinder da in allen Königshäusern da in ganz Europa verheiratet und auch die Enkel, oder? Beziehungen muss man haben, ist immer gut. Und darum heißt sie auch die Königin Europas, diese Victoria. Aber jetzt das auf die Seite. Diese Victoria, die wanderte eines Tages während ihres Aufenthaltes in ihrer Sommerresidenz. Wie heißt die? Balmoral? Gibt es immer noch, oder? ganz gern in einfachen Kleidern durch den Wald und freute sich, dass sie unerkannt blieb. Kann ich verstehen, oder? Und einmal geriet sie während eines solchen Spaziergangs in ein heftiges Unwetter und als sie eine alte Hütte sah, rannte sie auf sie zu, um sich da unterzustellen. Und in dieser Hütte lebte eine alte Bäuerin allein. Sie verließ das Haus nur, um nach ihrer Ziege zu sehen und den kleinen Garten zu bestellen. Und die Königin grüßte sie und fragte, ob sie ihr einen Regenschirm leihen könnte. Sie werde auch dafür sorgen, dass er schnell zurückgebracht werde. Die alte Frau, die hatte die Königin noch nie gesehen. Sie hatte keine Ahnung, wer da bei ihr Unterschlupf gesucht hatte. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was kommt, oder? Nun antwortete sie ziemlich mürrisch: Ich habe zwei Schirme. Der eine ist sehr gut, fast neu. Ich habe ihn kaum gebraucht. Der andere ist alt, er ist nichts mehr wert. Den können Sie nehmen. Den neuen verleihe ich keinem. Wer weiß denn, ob ich ihn jemals wieder zurückbekomme? Und mit diesen Worten gab sie der Königin den abgetragenen alten Schirm, dessen Stangen, ihr könnt es euch gleich vorstellen, so nach allen Seiten herausstachen. Und die Königin dachte, bei diesem Wetter sei ein schlechter Schirm immerhin noch besser als gar keiner und nahm ihn höflich an. Sie dankte der Frau und ging mit einem Lächeln hinaus. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Wie groß war der Schrecken der armen alten Frau, als am nächsten Morgen ein Diener der Königin mit Dienstuniform eintrat und ihr im Namen der Königin Victoria den alten Schirm zurückbrachte. Sie lasse danken und versichern, dass er ihrer Majestät gute Dienste geleistet habe, sagte der Überbringer. Könnt ihr euch die Reaktion vorstellen bei dieser alten Dame? Ja, die war sehr traurig, dass sie der Königin nicht das Allerbeste, das sie besaß, angeboten hatte. Und wieder klagte sie, wenn ich es doch nur gewusst hätte. Wenn ich es doch nur gewusst hätte. Liebe Leute, hätte ich gewusst, dass es die Königin war, dann... Was für ein dramatisches Ende der Geschichte und auch was für eine Herausforderung für dich und mich. Weißt du, dein Chef, dein Mann oder deine Frau, deine Mutter, dein Nachbar, die mögen nicht wie Jesus aussehen. Doch du weißt nie, ob Jesus dich durch einen Menschen um etwas bittet. Wir sind aufgefordert, die Gefangenen zu besuchen, denen Wasser zu geben, die Durst haben, und die zu trösten, die traurig sind. In diesen Begegnungen dienen wir Jesus Christus höchstpersönlich. So hat er es uns selbst versichert. Ich schließe mit einem Gebet von Niklaus von Flüe. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Amen.